Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schaubefehl. Heute mit unserer 25. und damit einem kleinen ersten Jubiläum, sagen wir mal. Und bei mir natürlich der jubiläumsmäßige Matze.
Ja. Das ist das zweite Jubiläum nach der 10. Folge. So feiert man das auch. 10. Folge, 25., 50., oder?
Ja, in welchem Universum?
Meinem.
Wie ist es bei Hochzeiten? Wie ist man dieses da?
Ab 25.
Ab 25?
Ja.
Ja, siehst du, also, dann ist das hier unsere Hochzeitsfolge.
Oh, es ist dann Silberhochzeit.
Ja, ist das nicht 50? Nee, 50 ist Gold, ne?
Ja. Ja. Und 75 ist dann Diamant? Ich glaube, Diamanthochzeit.
Gibt's auch Platinhochzeit?
Hat noch keiner auf Platin gespielt. Das ist das Achievement of Life.
Achievement noch nicht unlocked.
Nee.
Circle of Achievements. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen mit zwei Filmen, die wir beide nicht kennen oder kannten. Jetzt kennen wir sie natürlich. Wir haben sie einfach nicht geguckt, wir hatten keinen Bock.
Aber wir reden trotzdem drüber.
Genau.
Manche Podcasts.
Das stimmt auf jeden Fall. Die ihr gewotet habt auf Twitter und nicht nur auf Twitter. Und ihr habt euch entschieden für zwei, doch Klassiker, kann man sagen.
Alte Filme tatsächlich.
Sehr, vor allem sehr alte Filme, ja. Der eine, ja, mitunter auf jeder Topliste der besten Filme aller Zeiten. Der andere nicht, aber sicherlich auf den Toplisten der Herzen vielleicht. Wir sprechen heute über Citizen Kane und Sindbads siebte Reise.
Die beiden Filme, die ich in die Abstimmung reingebracht habe,
ja,
möchte ich noch mal kurz anmelden.
Eine wollte wieder keiner.
Vor allen Dingen Citizen Kane mit einem dezenten Vorsprung gewonnen.
Ja, aber es ist ja wie mit allem. Also Drop irgendwas, was die Leute irgendwie kennen und es wird auf jeden Fall immer gewinnen.
Aber beim letzten Mal mit unseren Babes in Asien, ich habe schon wieder vergessen, wie der Film hieß, ey.
Im tiefen Tal der Superbabes?
Nein, oder den habe ich dir ja gegeben.
Stimmt.
Karate, Küsse, blonde Katzen.
Ach, Karate, Küsse, blonde Katzen, ja, stimmt.
Das
steht das Mediabook, ja. Habe ich mir extra gekauft für 5 Euro.
Und da kam es viel zu spät an.
Ja, aber es war trotzdem sehr schön.
Und der Film ist halt auch einfach klasse.
Was mir bei Citizen Kane in den Sinn gekommen ist.
Jetzt bin ich gespannt, wie du die Brücke zu Karate, Küsse, blonde Katzen ziehst.
Es gibt gar keine. Ich würde was ganz anderes schlagen. Es war auch nicht dich, sondern ein anderes Gedankenspiel. Wann wird er so groß oder größenwahnsinnig, dass Kanye West Citizen Kanye macht? Das ist meine Frage.
Ich glaube, davon sind wir gar nicht mehr so weit weg, oder?
Citizen Kanye fände ich eigentlich ganz geil. So, den Film nochmal remaken, einfach mit ihm in der Hauptrolle.
Und als Regisseur, natürlich.
Natürlich, ja, klar. Also im Original auch, natürlich. Ja. Und Produzent und Drehbuchautor und Soundtrack natürlich. Und
ey, wobei Citizen Kane mit Kanye West Soundtrack ist mit Sicherheit.
Citizen Kanye finde ich ganz geil eigentlich.
Wollen wir denn zuerst über Sindbad reden?
lass uns mit Sindbad anfangen.
Auf den Film habe ich mich tatsächlich am meisten gefreut von den beiden heute.
Mhm.
Also mehr als auf Citizen Kane, denn inzwischen sollte man es wissen, ich mag Abenteuerfilme. Nachdem ich vor einigen Jahren Kubo gesehen habe, bin ich auch großer Stop-Motion-Fan. Vorher fand ich es immer relativ gerade die ganzen Stop-Motion-Filme im Gesamten, fand ich immer so ein bisschen, aber gerade diese alte Harryhausen-Technik ist halt schon schön. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich den Film mit reingenommen habe. Ich wusste jetzt nicht, welchen Sindbad-Film man nehmen soll. Gibt es ja so ein paar. Habe ich einfach geguckt, wo hat Harryhausen mitgemacht und was ist der älteste davon? Und das war halt der. es war auch die erste Frage, die kam, gibt es da Teile vorher? Weil der Film einen doch sehr reinwirft. Aber worum geht's denn in Sindbads siebte Reise? Aus dem Jahre 1958. vorgelesen aus der OFDB, ist halt so eine selbst zusammengetackerte Inhaltsangabe. Dementsprechend wird sehr viel verraten, aber der Plot ist, naja, kommen wir zu. Der berühmte Seefahrer Sindbad will die arabische Prinzessin Paris auf der Fahrt heiraten. Da habe ich was übersehen. Auf der Fahrt zur Hochzeit rettet er jedoch auf der Zyklopeninsel den Magier Sukura vor einem einäugigen Giganten, als der eine magische Lampe stehlen will. Die Lampe geht verloren und als Sindbad nicht gewillt ist, sofort zur Insel zurückzukehren, verzaubert Sukura heimlich die Prinzessin auf Daumengröße. Das Gegenmittel? Ein Stück von einem Ei des Vogel Rock, das es natürlich nur auf der Zyklopeninsel gibt. Sindbad und seine Männer brechen wieder auf und sehen sich vielen Gefahren ausgesetzt, denn Sukura ist gewissenlos und außer Zyklopen gibt es auch Kämpfe gegen Drachen und Skelette zu bestehen.
Man kann in der UFDB einen Account anlegen und diese Inhaltsangaben bearbeiten. Möchtest du das nicht aufgabenpflichtig machen?
Wenn ich dafür Geld bekomme, vielleicht.
Nee, ich glaube, die haben selber nur noch überhaupt einen Server, weil sie ihre ganze Seite mehr in Werbung vollpflastern als mit Filmen. Ja, Sindbad siebte Reise, aka Mad Max Fury Road.
den Vergleich habe ich gar nicht gezogen, aber ja.
Im Endeffekt schon.
Also, was die Bewegung der Figuren angeht, örtlich gesehen, ja.
Hin und zurück, die Reise eines Hobbits.
Ja.
Ja. Es ist Örtlichkeiten ist halt, ja. Insel, Mist, Insel.
Großartig. Nein, wie gesagt, Abenteuerfilme sind super. Die Handlung ist, ja.
Steigen wir doch klassisch ein, wie immer. Was war denn unsere Erwartung? Was hast du denn von, hast du dir persönlich von der Sindbads siebten Reise erhofft?
Einfach launige, spaßige Unterhaltung. Jetzt natürlich nichts groß Weltbewegendes mit für die damalige Zeit coolen Effekten. So, das war so das, was ich mir erhofft hatte. Und du, André? Hinter welcher Tür ist dein Herzblatt?
Hinter der siebten Reise natürlich. Ist eigentlich fast so dasselbe. Vor allem eben, ja, wie du sagst, einfach so ein, mal wieder einen richtigen Abenteuerfilm sehen. Hm. Weil das ist mir auch schon mal Foreshadowing, Spoiler, ist mir auch wieder aufgefallen, so beim Gucken auch. Solche Filme gibt's einfach nicht mehr.
Nee, ne?
Sowas macht einfach keiner mehr. So richtig einfach Abenteuerfilme. Sowas hat man früher als Kind immer sonntags am Nachmittagsprogramm im Fernsehen irgendwie geguckt. Das wird einfach nicht mehr gedreht.
Fluch der Karibik war halt noch das, was da am ehesten
rankommt, ja. Oder okay. Sowas wie Vermächtnis der Tempelritter oder sowas, auch wenn er natürlich ein anderes Niveau hat, aber einfach solche
Tricks.
Ich mag den sehr gerne. Einfach solche, ich mag so Travel-Filme, wo es so einmal quer um die Welt geht, mit so super schnellen Ortssprüngen und so, oh, wir haben einen neuen Clou, jetzt müssen wir dahin. Ja. Das ist cool.
Jedenfalls, ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich Bock auf den Dora the Explorer-Film habe. Jetzt mal ohne Witz, der Trailer sah ziemlich unterhaltsam aus und alle, also was ich so bisher gelesen habe, der Film kommt echt sehr, sehr gut an.
Mhm.
Also, wenn der auf DVD oder so kommt, habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf.
Ja, jedenfalls, ja, im Endeffekt genau das. Also wirklich, ich habe gehofft, einen Abenteuerfilm zu bekommen, der sehr leichtfüßig ist, wo man jetzt eben, ja, eben nicht, der ist nicht deep, da muss man jetzt nicht irgendwie viel mitdenken oder irgendwas, sich irgendwas drauf einlassen, sondern was Seichtes, der den Zeitgeist eben natürlich da voll mitträgt, der spaßig ist, der unterhaltsam ist und der alles, ja, einfach was Fantastisches, das nicht ernst ist und das man einfach so mitnehmen kann. So.
Was man auf jeden Fall vorweg sagen sollte, es ist auch so ein bisschen Whitewashing der Film. ich glaube, es kommt eine Person of Color drin vor und einer, der halt könnte auch einfach gut gebräunt sein und ansonsten sind einfach alle weiß, alle Araber, die da mitspielen. Ja. Das ist halt
Welcome to Hollywood, der 50er Jahre.
Ja, das ist es halt, ne? Leider. Zu der Zeit war Political Correctness jetzt nicht so im Vordergrund. Aber ich finde trotzdem, wenn man einen Film aus der Zeit rezipiert, sollte man sowas trotzdem mal zumindest den Gedanken daran haben.
Ja. Nee, durchaus. Hast schon recht. Ja. Mahlzeit.
Ich hoffe, das hört man nicht.
Du darfst hier so viel rülpsen, wie du willst im Podcast. Das ist unser Privileg.
Weil wir weiß sind.
Schmatzen nicht. Weil wir alte weiße Männer sind, dürfen wir rülpsen im Podcast.
Natürlich.
Ich muss sagen, ich gehe direkt mal eigentlich drauf ein, auf das, was den Film halt so besonders normal macht. Weil der Film fängt ja auch sehr schnell damit an.
Er geht super schnell los.
Mit Effekten. er startet eben direkt mit einer Befreiungsaktion eben auf dieser Insel Zyklopen. Und diese Tricktechnik, die da angewandt wird, eben von Harryhausen, diese Stop-Motion-Technologie, ich glaube, wenn du das damals gesehen hast im Kino, hat dich das ganz schön weggehämmert.
Ja, ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, also jetzt natürlich nicht in dem Scope, also Avatar oder so, wo die Leute das erst, also so richtig 3D das erste Mal gesehen haben. Ey, wenn du vorher sowas nicht gesehen hast und ins Kino gehst und diesen Zyklopen siehst, der da rumgestopft kommt, das sieht, natürlich hat's heute so eine Art Quirkiness.
Ja.
Es ist halt, es ist immer noch charmant.
Es
ist
unfreiwillig komisch, genau, aber es ist charmant. Ja, genau.
Und ich glaube, damals hat man so, war so, wow.
Was ist hier los?
Ja, sieht voll real aus, Mann.
Nee, absolut. Also fand ich tatsächlich auch. Und dann, wie sie es getrickst haben, auch wenn der irgendwie Leute hochhebt.
Es ist super
dann,
geil.
Dass dann teilweise, dann sind die, die Menschen, die er dann hochhebt, sind teilweise dann auch aus, eben aus Knete, auch Stop-Motion. Ja. Das sieht man natürlich ein bisschen so, aber es funktioniert irgendwie. Und auch wenn sie dann, wenn die Menschen gegen den Club kämpfen, so wie so ein Speer werfen, dann Leute auch richtig in ihm stecken und so. Und
ich war eh super, super überrascht, wie natürlich so der Übergang zwischen halt, zwischen den Menschen und diesen Stop-Motion-Figuren ist. Mhm. Und dass das auch nicht nur so ist, dass man Stop-Motion-Figur, Cut, Menschen, Cut, Stop-Motion-Figur hat, sondern die auch gleichzeitig im Bild sind und alles. Ja,
genau.
Und es sieht sehr, 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 sehr gut aus.
Ja. Und du hast halt, es gab wirklich ganz wenige Einstellungen auch nur, wo man irgendwie jetzt sieht, dass da irgendwie, dass der Hintergrund irgendwie gefaked war oder sowas. Also oft sah es wirklich sehr homogen aus in den meisten Szenen.
Nicht so wie bei irgendwelchen Animes oder so, wo im Hintergrund oder Zeichentrickfilmen, wo im Hintergrund eine so ein Pixel alle anders aussieht, eine dunklere Farbe hat und man merkt, ach ja, da wird gleich mit interagiert.
Ja, genau.
Das ist,
sondern das Bild ist wirklich sehr homogen, du hast immer, du siehst nicht, wo der Übergang stattfindet. So.
Sehr war, organisch.
Ja, das war dafür für die Zeit sicherlich echt bahnbrechend, das habe ich schon erkannt direkt. Ansonsten, ja, wie du sagst, der Film geht recht zügig los, diesem Anfangskampf auf der Insel. Mit dem, wo sie den Magier da helfen und er seine Lampe verliert. Lustig fand ich auch am Anfang diesen Effekt, wo er den Geist aus der Flasche ruft, der ein kleiner Junge ist.
Das ist super
merkwürdig. Kleiner Boy. Und der dann so eine Schutzwand macht und dann die Schutzwand ist einfach so wie so ein, sieht aus, als ob es brennt. Ist so ein Flimmern in der Luft,
ja.
wo der Zyklop immer gegen rennt, dann gegenschlägt. Es war auch ein ganz witziger Effekt einfach irgendwie.
Aber es ist halt super clever, ne? Also mit den Möglichkeiten, die man damals hatte.
Hatte, ja.
Da, so sehr ich die Arbeit von VFX-Artists einfach großartig finde, du musstest halt unfassbar kreativ damals sein, um so einen Film zu realisieren.
Genau. Und ich finde, das haben sie da wirklich echt super hingekriegt, auf jeden Fall.
Das ist mega.
Ja, und nach dem Auftakt wird es ja dann erstmal recht ruhig, sage ich mal, eine Zeit lang.
Man hat halt relativ viel Exposition.
Ja, so, du hast dann erstmal den ganzen Plotpoint, ne?
Also, ja, warum will er die Tochter heiraten, die Paris, was, Pariser, ich weiß gar nicht mehr, wie sie ausgesprochen wird. Und ja, man hat halt ein paar Szenen im Königreich von Sindbad und seinem Daddy, wo ich mich gewundert habe. Also ich habe ja Lawrence von Arabien, hast du Lawrence mal gesehen?
Ja.
Okay. Da war ich schon verwirrt darüber, wie riesig dieser Film einfach ist mit den unfassbar vielen Statisten, aber das war halt auch so ein bisschen der Selling Point von dem Film. Ich war ein bisschen verwirrt, wie viele Menschen in diesem Film sind. Mhm. Also gerade so diese Szenen im Königreich, man hat extrem viele Statisten dabei.
Ja, absolut. Aber selbst auf den Pilgerpfaden, sag ich mal, sind ja nicht nur irgendwie so drei Mithelfer, sondern Mitläufer, so, das sind ja. Die Crew besteht ja auch irgendwie nochmal aus 15 Leuten oder so. Da sind schon echt viele Schauspieler am Start, ja. Stimmt.
Das ist auch sowas, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber Computer, ne?
Wir brauchen eine Crew. Hey, mach mal VFX.
Ja, es ist ja meistens inzwischen so. Also ich wollte jetzt nicht leider sagen, aber
es hilft dir, den Scale realistisch zu machen einfach.
Es macht das Ganze halt haptisch irgendwo.
Ja, es macht's haptisch und es macht's irgendwie, du wirst auch mehr reingezogen, finde ich. Also es wirkt organischer, als ob du dabei sein kannst. Und es gibt ja nicht so eine digitale weißt du, Dissonanz dazu irgendwie. Das merkt man einfach. Es wirkt alles rund. Das warst du halt hier komplett gehabt, auch in der Stadt eben, wo sie da diesen Kutschen herfahren und ja, einfach überall ist was los. Überall laufen Leute rum, machen so ihr Handwerk so ein bisschen. Das war schon ein bisschen beeindruckend, dachte ich, ja. Das stimmt. Ansonsten von der Exposition her, ja, das war so ein bisschen auch der Plotpoint, den ich dann so ein bisschen weird fand einfach. Sie retten ja halt den Magier.
Der unbedingt seine Lampe wieder haben möchte. Der
seine Lampe wieder haben will und schrumpft seine Freundin.
Also ich kann es bis dahin verstehen, also weil es wird auch im Film durchaus häufig erklärt, dass Sinbad immer sagt, wir fahren nicht zu dieser Insel zurück, weil das ist einfach saugefährlich.
Ja.
Ist ja durchaus logisch. Dann schrumpft halt der Zauberer die Freundin und das ist der Punkt, in dem ihr Papa dann sagt so, was, meine Freundin ist geschrumpft durch irgendeinen Zauber, das heißt Krieg. Was? So war das also.
Wir brauchen jetzt einen neuen Krieg.
Ja, das ist eine super Idee.
Ja.
Das ist so das Einzige, was so ein bisschen gehakt hat. Und dann kommt der Zauberer natürlich und sagt, ha, hier, ich habe eine Idee für ein Gegenmittel. Ist blöderweise auf der Zyklopeninsel.
Gibt's leider nur da.
Ja.
So ein Ärger.
Aber ich habe mich da so ein bisschen gefreut. Ich spiele ja ein Pulp Pen and Paper mit ein paar Freunden. Mhm. Und da gibt's in dem Regelbuch gibt's halt auch den Vogel Rock. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt der denn her? Mhm. Habe ich mich einfach, das ist dann, wenn man so eine Elemente dann in solchen Filmen wiedererkennt, ist es richtig so eine kindische Freude. So,
ja, das stimmt tatsächlich, ja.
Und das war, also, und was man noch sagen muss, ey, die Schlangenfrau, ich war ultra weird.
Oh ja, das war auch mega weird, dieser Effekt, ja.
Aber es war halt cool.
Ja, aber schon ein bisschen greasy.
Ja, der Zauberer, um seine Kräfte zu zeigen, packt halt die Anstandsdame von der Prinzessin mit einer Schlange in den Topf und auf einmal kommt die als blaue, vierarmige Schlangenfrau da raus und dance ein bisschen.
Dance ein bisschen rum und das ist so ein bisschen okay.
Es ist halt auch Stop-Motion, aber das ist so, okay, cool. Also ich wäre weggerannt.
Also, ja genau, und alle sind so, oh, wow, oh. Und ich denke mir so, ja.
Ja, und dann fahren sie halt zurück zur Zyklopeninsel.
Genau, also seine Prinzessin ist jetzt ein Däumling.
Er nimmt sie mit.
Und wohnt in einem kleinen Haus, das extra für sie gebaut wird.
Cute.
Genau, sie kriegt ein kleines, sie sieht ein bisschen aus wie so eine Mini Mini-Toilette oder so. So ein Dixie-Häuschen.
Und da bleibt sie auch die gesamte Zeit oder die meiste Zeit drin.
Ja. Sie wohnt einfach in so einem dunklen Dixie-Häuschen, was kleiner ist als ein Daumen. Und ja, sie haben keine Wahl. Sinbad muss eine neue Crew zusammensuchen aus Verbrechern, die er aus dem Kerker des Kalifen da rausholt und sagt, hier, wenn ihr mir helft, dann werdet ihr begnadigt oder wie auch immer. Einige sagen direkt so, hau ab, Zyklopeninsel von wegen, entweder sterben wir da oder hier, dann ist auch egal. Und er findet aber auf jeden Fall genug Freiwillige und dann stechen sie wieder in See.
Es gibt eine Meuterei. Die sehr schnell
niedergeschlagen wird.
Ja, einfach wegen Sirenen, die man nicht sieht, aber die man hört. Ja. Das war auch echt ein bisschen anstrengend.
Ja.
Das ist einfach sehr laut.
Ja, dachte ich mir aber auch, da haben sie ein bisschen gespart dann, dass man das nur gehört hat.
Ja, aber mein Gott, fand ich jetzt nicht schlimm.
Nee, war auch jetzt kein Major Plotpoint.
Haben den Plan dabei für eine sogenannte Riesenarmbrust, die wichtig ist, um Zyklopen zu fällen. Angeblich. Und ja. Natürlich, wie es halt kommt, der Zauberer verrät sie. Es gibt einen erstaunlich hohen Bodycount.
Ich fand ihn auch recht. Also er ist nicht brutal, aber.
Ich war da aber doch erstaunt, wie viele einfach sterben.
Ja, schon, ja. Also werden Leute zertrampelt, mit Baumstämmen zerdrückt. Und über dem offenen Feuer gegrillt, das fand ich auch sehr schön.
Oh, stimmt, das war klasse.
Der Zyklopentyp da an den Baum bindet und ihn einfach so grillt.
Das war super.
Ja, also wird gerettet, der wird nicht gegessen. Aber ja, aber das stimmt schon, ja. Der ist nicht brutal. Also es gibt, glaube ich, so ein, zweimal Blut, wenn irgendwie auf den Zyklopen mal so ein Speer geworfen wird und am Ende mit diesem Drachen, der die Höhle bewacht hat. Also wenn da mal so Speere in irgendwelche Viecher reingeworfen werden, dann gibt's mal so ein bisschen Knetblut, aber das ist, also es ist ein bisschen brutal.
Nee.
Aber ja, es gehen einige drauf, ja, von der Crew.
Und sie finden halt das Ei vom Rock und der schlüpft ja noch? Man sieht doch den Kleinen, oder?
Ja.
Ja. Und man sieht aber auch noch die Mama und
so ein riesen, Wie viele Köpfe hat er? Drei? Zwei?
Irgendwie so.
Zwei, glaube ich. So ein riesen Vogelmonstervieh.
Und wie gesagt, es gibt noch den Drachen und dann kommt es zum Showdown zwischen Zyklop und Drache. Der hat mir auch ein bisschen leid getan, der Drache, wie er.
Ja, am Ende war. Dann wieder verendet ist, das war, ja.
Oh.
Jetzt war ich den ganzen Film gerade, aber ist halt nicht so schlimm.
Es ist
auch völlig egal.
Ganz ehrlich, das sind. Ich finde Spoiler bei solchen Filmen halt. Ich meine, der kommt aus den 50er Jahren. Verdammte
Axt. Wir haben den noch nicht gesehen.
Ja, natürlich haben wir den nicht
aber gesehen. Aber es ist auch wirklich egal.
Ja.
Darauf kommt es, das ist ja auch wirklich nicht der Plot Point. Was ich auch noch sehr cool fand, war die Szene, wo sie dann von dem Zyklopen in den Käfig gesperrt werden.
Mhm.
Und sie kommen nicht an den Bolzen ran und dann lässt er seine geschrumpfte Prinzessin so auf den Käfig steigen und sie soll dann den
super gemacht.
Sie soll dann genau, dann soll sie den Bolzen rausschieben und dann siehst du quasi, wie sie auf diesem Käfig steht mit so einem riesen Bolzen, der so groß ist wie so ein Fußballfeld, aber eigentlich nur so eben groß ist wie der Finger vom Sindbad und sie versucht ihn dann so rauszuschieben und
technisch ist der Film echt klasse gemacht. Ja. Also auch dieses Spiel mit den Größen, wie er sie dann auf der Hand hält und alles,
ja.
Das ist richtig cool. Und das sieht auch immer noch sehr, 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 sehr gut aus.
Absolut, ja, das stimmt. Das finde ich auch ziemlich nice. Oder auch wo mit der Crew, wo sie warten sollen. Und die sitzen an so einem kleinen Fluss mit so rotem Wasser. Und der Magier so, trink nicht davon, das ist vergiftet. Und die Crew so, also versoffene Assis heißt, versoffene Verbrecher, ah, der Magier hat schon gelogen, der will nur, dass wir verdursten. Ja, stimmt, lass mal alle saufen. Und dann trinken sie halt von dem Zeug. Und na, eigentlich passiert ja gar nichts, aber sie sind halt mega blau. Es ist Wein, ja. Und dann sind sie alle besoffen und rennen dann zu den Zyklopen und werden alle niedergetrampelt. Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Und auch großes Highlight des Films, finde ich, ist der Kampf gegen das Skelett.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte, die bei dem Film so eine der Sachen ist, die man einfach kennt, der Kampf gegen das Skelett. Es ist cool. Und vor allen Dingen, hast du da auf den Soundtrack geachtet?
Nicht mehr speziell den
Star. Da wurden dann Töne benutzt, die sich anhören, als ob du auf Knochen rumhaust.
Ach echt?
Ja.
Okay, das habe ich jetzt
super cool.
Das
kann ich
auch geachtet.
Ist es halt, vielleicht hört man es raus, ich habe den Film wirklich, wirklich gern.
Ja, das hört man.
Und das war halt.
Wow, ist auch fair enough.
Es ist super. Es ist richtig, richtig cool einfach. Und es das meinte meine Freundin auch danach, wir haben den zusammengeguckt. Also man konnte richtig sehen, wie ich in der Zeit, in der ich das Ding geguckt habe, einfach um 18 Jahre jünger geworden bin. Und man konnte, also man hat da so richtig so einen 10-jährigen Matze, konnte man richtig sehen, wie er diesen Film gerade genießt. Und das ist es halt, der hat so einen kindlichen Charme
irgendwo. Ja, voll, ja. Ich saß auch ganz Zeit so gegrinst, weil es irgendwie schön war.
Das ist halt 90 Minuten einfach pure gute
Genau, Lunde. Er ist halt super knackig, so. Also die Story gibt auch einfach nicht mehr her. Also er dauert wirklich knapp 90 Minuten, dann ist rum.
Charakterentwicklung? Ach, ich bitte dich.
Raus, wieder rein. Wieder raus, wieder rein.
Ja. Auch in die Lampe. Das hat mich sehr verwundert, dass sie in die Lampe gehen.
Ja, stimmt. Sie geht ja einmal in die Lampe, in so einer kleinen, das ist so eine kleine Wunderwelt. Wo sie dann mit dem
sehr viel gevaped wurde, glaube ich.
Ja, richtig. Die Vape-Lampe. Und wo sie ja mit dem kleinen, mit dem Jungen, mit dem, mit dem Flaschengeist dann verhandelt und ausmacht, wie sie, also wie er entkommen kann und wie sie ihnen helfen kann und so weiter. Und das fand ich auch ganz gut auf jeden Fall.
Es ist halt mehr eine Aneinanderreihung von Highlights irgendwie.
Ja, genau. Ja, es wirkt schon aus wie aus dem Guss. Aber genau, es sind immer so kleine, du hast immer so einen kurzen Moment so, ja, jetzt rennen sie halt über die Insel, und dann kommt wieder irgendeine coole Szene. Und dann gibt's eine kleine Insel, und dann kommt wieder irgendeine coole Szene. Auch wie so, auch geil ist, wo sie sich schon verstecken. Und Simba dem Riesen so einer Fackel erstmal ins Auge brennt.
Ja, geil.
Wo er dann blind ist.
Und, ich mag das einfach.
Ja.
Ich hatte richtig, richtig viel Spaß bei dem Teil.
Ja. Der ist halt wirklich, also du hast wirklich bis auf Anfang die Exposition. In der Stadt hast du halt wirklich überhaupt gar keine, sag ich mal, Verschnaufpause. Der steigt direkt steil ein mit Action, dann hast du die Exposition und dann geht's eigentlich schon wieder los. So. Also es gibt keine Längen, es gibt keine ruhigen Momente, wo es jetzt irgendwie langweilig werden könnte. Es geht so schnell alles. Der hat so ein gutes Pacing, der Film.
Ja. war ich auch ein bisschen, also war ich überrascht.
Ja.
Dass der doch atemlos da
durch die Nacht.
Ich wusste, dass es kommt. Normalerweise bin ich der Typ für diese.
Selber applaudieren.
Wow. Weißt du, du machst einen Scheißwitz und applaudierst dir selbst. Ich meine, was bist du
irgendeiner
für ein Mensch?
Irgendeiner muss ja hier.
Ganz sicher nicht ich. Nee, also ich gerade, das hatten wir auch durchaus, dass ich manchmal das Gefühl habe bei älteren Filmen, dass sie mir vom Pacing einfach zu langsam sind. Hm? Das war hier gar nicht der Fall.
Ja.
Es ist halt, es ist keine Charakterstudie, es ist keine Psychoanalyse. Nein. Der Gute ist der Gute, der Böse ist der Böse.
Du weißt nach 2 Minuten, wer der Böse ist.
Ja.
Weil es obvious ist.
Obwohl
ohne Ende.
Ich mich ein bisschen gewundert habe, wie lange sie ihn noch, ich sag mal, nett gehalten haben.
Ja, es gibt ja wirklich den einen Moment, wo sie an diesem Käfig dann genau da sind, und dann kommt er so vorbei und sind wir so, hey, helf uns. Und er so,
nein. Nö.
Und geht halt einfach und so, ja, okay. Mehr offensichtlich geht's halt jetzt wirklich nicht mehr. Aber es ist, wie gesagt, es ist ja eigentlich schon nach dem Intro klar.
Ja. Und ich hatte einfach eine extrem gute Zeit mit dem Ding.
Es ist halt auf der einen Seite, es ist eine Hollywood-Schablone, inklusive, ja, besprochenes Whitewashing so. Es ist wirklich ein Hollywood-Film.
Damsel in Distress.
Dieser Dekade, genau, es ist Damsel in Distress. Es ist wirklich eigentlich ein super klischeebehafter Film. Aber er macht halt einfach wirklich Spaß, weil er hat keine Ecken und Kanten. Aber genau so einen Film brauchst du einfach manchmal. Und ich sag halt, so ein Film wird einfach nicht mehr gemacht heute. Das sind diese typischen Sonntagnachmittag mit der Familie vom Fernseher Film. Keiner muss denken. Alle haben Spaß und fertig. Und 90 Minuten einfach kurzweil.
Ja. Also, ich hätte gerne mal wieder so ein, jetzt nicht unbedingt Piratenfilm, weil, ey, Flucht der Karibik, die neueren waren auch alle kacke. Mit dem 5. fand ich ja sogar einigermaßen okay noch.
Ja, ich meine, das Seefahrertum spielte ja auch kaum eine Rolle eigentlich. Das ist ja nur Mittel zum Zweck, um den Ort zu wechseln.
Aber halt so eine Schatzsuche.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja.
Mal wieder.
Ich frage mich halt, warum es das dann nicht mehr gibt. Also ist es nicht mehr gefragt? Ist es zu einfach?
Es war ja damals die Geschichte mit, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Piratenbraut heißt der ja auf Deutsch. Oder Cutthroat Island, glaube ich, auf Englisch, der mit super, super viel Budget produziert wurde.
Mhm.
Und der ist halt so hart gefloppt, dass gesagt wird, dass der das Abenteuergenre so ziemlich gekillt
hat. Okay. Ja.
Und dann kam halt Fluch der Karibik. Und es war halt ein mega Erfolg. Aber irgendwie hat er keine neue Welle losgetreten. Sondern zu der Zeit gab es dann halt die Jugend-Fantasy-Bücher. Und dann hatten wir ja, also es gibt ja immer diese Trends, wir haben Superheldenfilme, es gab die Jugenddystopien und irgendwie ist die Zeit für Abenteuerfilme nicht wiedergekommen bisher.
Hm.
Ich hoffe ja, dass es sich mal dreht.
Ja.
Weil ich mag das einfach.
Ja, sie wollen ja auch immer noch einen dritten National Treasure machen, der seit Ewigkeiten in der Schublade liegt.
Es soll auch irgendwann mal einen zweiten Tucker and Dale geben, aber pff.
Bitte nicht. Nee, aber es ist wirklich schade. Ich finde solche, ich meine, klar, ich bin der Letzte, der sich jetzt irgendwie über tiefgreifende Filme beschwert. Im Gegenteil, ich bin meistens eher sogar allergisch dagegen, wenn es zu simpel ist. Aber gerade wenn du halt so ein Genre, also wenn du von vornherein auch die Prämisse hast, so sagst, ich will das aber genau vermitteln, das hier ist jetzt wirklich, das ist ein Film, der soll nur unterhalten, das ist eben so eine typische Abenteuerreise. Und dann ist es fein, so. Aber ja, ich weiß nicht, ob das Publikum, ich will nicht sagen, zu anspruchsvoll ist. Es gibt Transformers. Also es gibt ja genug Stupides im Kino so.
Das ist halt ein Unterschied an Stupide. Wenn du jetzt mal so einen Transformer-Film nimmst, der verkauft ja auch sein Publikum für doof.
Ja, das stimmt.
Und das macht ja Sinbad nicht. Sinbad ist einfach naiv.
Ja, genau.
In seinen
naive Kindlichkeit.
Genau, fast schon. Aber halt dabei charmant.
Ja.
Und das ist es halt, man hat heute so viele Möglichkeiten, Bombast auf die Leinwand zu bringen. Warum macht man es denn nicht mal mit einem Abenteuerfilm?
Mhm.
Ich weiß es nicht.
Ja, seltsam. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Genre nochmal irgendwie ein Revival bekommt. Würde mich freuen.
Ja. Ich weiß noch ganz genau.
Sind siebte Reise Remake.
Oh. Ich weiß nicht, ob der heute nochmal funktionieren würde, so wie er ist.
Ich glaube nicht. Nee, wie er ist nicht, also dann.
Man müsste irgendwas an den Figuren schrauben, aber. Das ist halt eine Art von Film, die man heute so nicht machen kann. Irgendwie gefühlt. Ich weiß noch, wie ich damals mit einem Kumpel einfach per Zufall, waren wir 13 oder 14, irgendwie so, im Fluch der Karibik gegangen sind. Ja, hab gehört, der Film ist gut, lass mal rein. Und wir sind raus und waren, geilster Film aller Zeiten.
Was hier passiert.
Ja, es ist halt.
Nein, auf jeden Fall, ich habe den auch damals im Kino gesehen.
So ein Gefühl hatte ich halt, gerade so, wenn man in dieses Genre geht. Ich habe das halt sehr häufig bei diesen Filmen, aber ich habe es lange nicht mehr im Kino gefühlt.
Mhm.
Ich habe ja jetzt dieses Jahr auch zumindest die ersten beiden Indiana Jones Filme wieder gesehen. Der dritte muss ich jetzt noch bevor Ende des Jahres gucken. Es ist halt pure Liebe.
Mhm.
Ja.
Übrigens, die Prinzessin, die Darstellerin, das ist ja die aus Das Fenster zum Hof, ne, von Hitchcock.
Echt?
Mhm.
Wow.
Aus Rear Window.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Aha.
Ich habe ja erst zwei Hitchcock-Filme in meinem Leben geguckt.
Ja, ist mir da aufgefallen, da kann ich ihn nämlich. Ja.
Ah, schade.
Der hat aber ganz viel gemacht. Also damals wurde gerade in den 50er Jahren, 60ern, war die wohl eine mega Ikone auch. Ja.
Oh.
Ja. Aber es war die auf jeden Fall. Gerade den Namen vergessen.
Wollen wir dann zu dem anspruchsvolleren Film des Tages kommen?
Ja, jedenfalls, also Resümee von uns beiden.
Ja.
Gucken. Gibt's bei Prime gerade für 3,99 zu leihen.
Und ich bin sogar überlegen, mir den mal zu kaufen.
Ja, das heißt durchaus. Einiges. Also wenn es den guten Release gibt, dann, ich glaube, Blu-ray gibt es den auf jeden Fall.
Ja.
Dann würde ich es vielleicht auch tun, ja. Also für uns auf jeden Fall eine Empfehlung.
Genre-Fans greifen zu.
Adventure-Fans.
Alle gucken Probe. Grüße an den Insert Moin.
Also wer Retro mag und halt wirklich diesem alten Zeitgeist jetzt nicht ganz abgesprochen ist, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Macht sehr viel Spaß.
Auf jeden.
Kommen wir zu unserem zweiten Film, den ihr gewotet habt.
Für viele der beste Film aller Zeiten.
Wie ich schon sagte, genau, auf vielen besten Listen, unangefochten auf, ja, mit der einflussreichste beste Film der Welt. Und ja, Citizen Kane. Mit und über Orson Welles. Der einfach.
Über alle, nicht ganz, er war da erst 25.
Der irgendwie alles gemacht hat. Also Regie für die Spielhauptrolle, produziert. Also wirklich komplett, nicht Eigenwerk natürlich, aber alle mitgewirkt. Was mache ich denn? Lese ich die Blu-ray vor oder
Blu-ray, wenn wir sie hier schon haben.
Dann nehme ich die Blu-ray. Von
extra für diesen Podcast gekauft.
Genau, von Warner. Gibt's natürlich bei Amazon und Co. für schmales Geld, relativ schmales Geld. Citizen Kane überzeugt auch heute noch mit seinem Gespür für beeindruckende Bilder, großartige Unterhaltung und nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Schauspieler, in Klammern, für die meisten der Darsteller, die bis dato am Mercury Theater spielten, bedeutet der Film der Anfang ihrer Filmkarriere. 1941 mit einem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet, schildert der Film das stürmische Leben eines einflussreichen Verlagsmagnaten, eine Erzählung über Macht, Korruption und Stolz, der amerikanische Traum verborgen im rätselhaften letzten Worten eines sterbenden Mannes. Rosebud.
Wusstest du vorher, was Rosebud ist?
Nein.
Okay.
Nein. Also ich wusste, dass der Begriff aus Citizen Kane stammt, aber ich habe mich da nie gespoilert tatsächlich.
Ich wusste es tatsächlich.
Du wusstest es, ja?
Mhm.
Hast du es mal wirklich beabsichtigt nachgeschaut oder hast du es durch Zufall mal?
Mein Lehrer aus von der Film AG hat es mir mal verraten.
Ja, okay.
Aber es ist halt, ich finde es so merkwürdig, dass sich viele Leute über den, ich sag mal in Anführungszeichen, Twist unterhalten, weil ich finde, der ist so egal in diesem Film.
Also die Auflösung.
Naja.
Jein, egal ist er nicht.
Ja, es ist halt verdeutlicht das Thema des Films, aber ansonsten, naja.
Also egal finde ich nicht. Egal nicht, weil er ja schon noch mal, weil er ja das, was Rosebud quasi ist, noch mal als, ja schon, also du hast recht, ja, aber es ist halt schon noch mal ein Sinnbild. Und gerade in, es ist eher, aber okay, es ist nicht wichtig, was es ist, aber es ist wichtig, wie es am Ende dargestellt wird.
Noch ein bisschen.
Die Darstellung an sich ist am Ende noch mal dann prägnant, was mit Rosebud dann quasi passiert, sag ich mal so. Ja. Aber fangen wir von vorne an. Erwartung an Citizen Kane.
Ist halt, wie du das ja auch schon bei Die Verurteilten zum Beispiel hattest, ist dieses, alle finden es großartig Und das schüchtert einen definitiv ein.
Ja.
Gerade weil der Film auch so ewig nach seiner Veröffentlichung immer noch an allen möglichen Toplisten auf der Eins steht und immer so hoch gehalten wird. Es ist halt so, muss man erstmal mit klarkommen irgendwie. Dementsprechend war ich sehr vorsichtig.
Was er am Anfang auch gar nicht war. Ne? Er war ein Flop im Kino.
Im Kino war er selbst ein Flop, aber ich glaube, schon im Jahrzehnt darauf oder so wurde er halt.
Ja, die Kritiker haben ihn halt immer gelobt. Aber im Kinokassen war ein Flop. Aber es hatte ja andere Gründe, aber können wir später vielleicht mal drauf eingehen. Ansonsten generell, bin ich eigentlich bei dir. Weil wir genauso dieses typische, wie du sagst, hatten wir ja schon bei anderen Klassikern, dieses Ehrfurcht. Also vor allem halt, also das ist bei mir, aber das ist ja eher so ein persönliches Ding. Ich fühle mich dann immer, also ich habe immer Angst, dass ich Filme, die andere halt, oder die generell in der generellen Filmkultur so einen großen Stellenwert haben.
Dass du die Scheiße
findest. Dass ich die einfach nicht gut finde und dass ich mich dann schlecht fühlen muss. So. Das ist immer diese Vorab-Angst fast schon ein bisschen. Oder dass ich, keine Ahnung, dass ich nicht verstehe, warum er das ist oder was auch immer. Also so in die Richtung, ne? Das habe ich aber immer bei so Klassikern und das war eigentlich hier genauso. Ich weiß nicht, warum ich drauf kam, ob es nur aufgrund des Schwarz-Weiß-Films war. Ich hatte so ein bisschen ganze Zeit, also im Vorfeld, ich habe so ein bisschen immer mit an Metropolis auch gedacht, ne?
Mhm.
So in die Richtung hatte ich den erwartet, so von der Inszenierung her oder so ein bisschen.
Man muss dazu sagen, wir beide haben Metropolis zusammen geguckt bei einem Filmabend und 3 Stunden Stummfilm auf einem Filmabend
war nicht die beste Entscheidung.
Naja, also es ist halt immer noch, man weiß es wertzuschätzen.
Ja.
So.
Jedenfalls in die Richtung hatte ich so ein bisschen gedacht und ja, das waren so meine Vorgedanken.
Fandest du den Film spannend?
Stellenweise. Stellenweise. Ich finde, er fängt extrem interessant einfach an, weil er sehr, und ich glaube auch, das war für die damalige Zeit sicher ungewöhnlich, er fängt ja quasi mit dem Ende an. Also er fängt mit dem Tod von Kane eben an. Das ist jetzt kein Spoiler. Und natürlich wirst du erstmal so schnell reingeworfen, dass du generell schon mal Interesse hast, so was ist denn jetzt passiert. Und dann fängt, also der eröffnet ja dann quasi mit so einer Wochenschau, mit so einer Rückblende über Zeitungsausschnitte und Fernsehberichte eben über Kane. Und mir ging es so, dass ich war erstmal schon mal hooked aufgrund der Ausgangslage dann zwar, aber ich musste mich erstmal sehr sortieren, weil er dir relativ schnell am Anfang sehr viele Informationen gibt. Wie ging dir das?
Ich fand ihn streckenweise relativ lahmarschig.
Mhm.
Aber ich habe, wenn man gerade, das ist so ein bisschen wie bei die Vögel. Beim ersten Mal sehen fand ich die Vögel ja auch nicht so geil.
Mhm.
Aber wenn man sich dann im Nachhinein mit diesem Film befasst, ist es einfach krass, wie viel da drin steckt.
Mhm.
Und umso interessanter wurde der auch für mich. Was halt dieses, dass der Film mit dem Ende sozusagen anfängt, mit dem Tod von Charles Foster Kane, ist, war damals revolutionär. Und diese ganze, dann hat man ja diese Zeitungsausschnitte, wie du schon meintest.
Mhm.
Und der Spaß an der gesamten Geschichte ist, wie lange geht das Ding? 5 Minuten oder so?
Ja, diese am Anfang, diese,
ja, dieses
Showreel
quasi. Ja, ja. Das nimmt schon komplett vorweg, was man alles in dem Film sehen wird.
Ja, das stimmt.
Das alles drin.
Ja.
Und dann geht es halt in diesem Film darum, dass ein Journalist rausfinden soll, was sind jetzt die letzten Worte von, also was soll Rosebud denn das letzte Wort von Kane überhaupt heißen? Was ist das überhaupt?
Genau.
Und der besucht dann Leute aus der Vergangenheit von ihm und über deren Augenzeugenberichte wird dann ein größeres Gesamtbild über Charles Foster Kane halt zusammengesetzt.
Genau, und die Einzelszenen sieht man dann eben in Rückblenden, die Bekannten und Freunde und Co. dann erzählen.
Diese Art von Erzähltechnik,
ja.
Dass du in den Zeitebenen hin und her springst und vorgehst und Leute befragst und das dann in Rückblenden gezeigt wird, das gab es in der Art damals einfach noch nicht. Mhm. Und das ist eine Sache, die sich durch diesen Film zieht, auch auf einer technischen Ebene. Ganz, ganz viel gab es zwar schon irgendwie in der Art.
Aber nicht so zusammengesetzt.
Ja. Nie so und auch nie, nicht in dieser, ich möchte jetzt nicht sagen Perfektion, aber mit dieser. In
der Qualität.
Ja, ja in der Qualität. In ja. der, auch so akkurat einfach.
Ja. Nee, durchaus. Du hast ja dann, du hast ja, also seien es irgendwelche Kameraspielereien, mit Kamerafahrten durch irgendwelche Objekte durch diese Reklametafel.
Ja, durch die Reklame und dann durch das Glas.
Glas runter, so wo du denkst, geil. So, wow, okay. Also, ne, wenn du immer im Hinterkopf hast, das ist nicht 2019 mit also CGI-Tricktechnik, sondern es ist eben 41.
Ja.
Dann hast du ganz am Anfang auch dieses, wo da siehst du so einen Zeitungsausschnitt, so ein Bild zu einer Gruppe von Männern, diese Journalisten.
Er übernimmt Foto. Er übernimmt ein Verlagshaus und das ist läuft nicht gut. Und er kauft sich dann aber die von der besten Zeitung mit ein, weil er einfach sehr viel Geld hat.
Genau, dann siehst du aber so ein Foto dieser Journalisten und aus dem Foto heraus läuft dann plötzlich Kane vorbei und dann bist du quasi beim Fotoshooting. Also er geht quasi aus dem Foto raus in die Szene direkt, ohne Schnitt. Das ist auch richtig gut gemacht, ja.
Und ich musste so ein bisschen grinsen, weil ich glaube, hättest du den Film früher gesehen, hättest du mindestens bei den Filmfights, bei den Moviefights, wo du damals bei den Rocket Beans warst, einen Punkt mehr bekommen. Da ging es nämlich ja um Montagen.
Ja.
Und diese Montage mit seiner Ehe über verschiedene.
Oh ja, die ist krass. Die
ist so gut.
Ja, das stimmt. Die ist übertrieben krass. Da siehst du quasi seine Ex-Frau und ihn in der Küche. Und quasi innerhalb von so ein paar Minuten, so, lass es auch so 4-5 Minuten sein, wird quasi eine ganze Ehe über Jahre erzählt in einer Szene in der Küche. Also die Dialoge springen so quasi, es fühlt sich an, als ob es eine Szene wäre, als ob sie quasi einfach ein Gespräch führen würden, aber da drin sind quasi kleine Schnitte. Und
sie wechseln ihre Klamotten
die ganze Zeit. Das was ich auch richtig krass fand, der Tisch wird immer länger. Ja. Der Tisch wächst quasi auseinander, so wie quasi die Beziehung auseinander wächst. Also diese Distanz wird dadurch halt so versinnbildlicht. Und das alles halt so eine Montage von 3-4 Minuten, halt diese gesamte Ehe oder ja, der Ablauf dieser Ehe dargestellt, so eine Montage. Das war richtig krass, ja. Die fand ich auch echt gut, die Szene.
Und das war auch die Szene, die mich, glaube ich, mit am meisten gecatcht hat.
Ja.
Ist so gut gemacht.
Ja.
Generell technisch ist der Film auf einem Level, dass man beim ersten Mal sehen einfach zumindest ich als jemand, der Filme, auch egal wie tief ich mich da gerne reingrabe, immer noch als Unterhaltung sieht. Hm. Es ist halt Filmstudent der Film.
Ja, voll. Das fällt schon auf. Du merkst halt schon, wie viel sie da ausprobiert haben einfach.
Ja, oder beziehungsweise halt auch das Spiel mit Licht und Schatten.
Ja, ja, genau.
Diese erste Szene, wo man die nach diesem Newsreel, wo man die Journalisten sieht und einfach fast alles ist dunkel, außer die wichtigen Figuren.
Ja. Ja, diese ganzen Noir-Einblendungen und sowas, ja.
Bevor es Film Noir in der Form
stark gab. Stark überhaupt, genau. Ja, das ist schon echt stark, ja. Entschuldige. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall am Anschlag so. Also das muss man einfach hundertprozentig so wertschätzen, ganz klar. Das ist technisch echt alles wirklich auf absoluter Höhe damals der Zeit. Wir sind also einfach voraus schon der Zeit. Aber ab davon jetzt generell gesehen, du fragst gerade, ist der Film spannend? Also wie gesagt, ich fand teilweise, ich finde nicht alle dieser Rückblenden sind gleichwertig und unterhaltend oder gleichwertig gut, einfach mal so plump ausgedrückt. Es gibt Dialoge und einfach Rückblicke und Einblicke, die sind nötig, ja. Aber waren auch ein bisschen langweilig zugegebenermaßen. Ich fand nicht alle Dialoge so mitreißend irgendwie groß.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel das mit seinem, wer ist das hier, dieser, sein nicht der, sein Buchhalter oder sein Banker oder sein, wer ist das, wie heißt der mit L, der Leroy, wie heißt der?
Ich weiß es gerade gar nicht mehr, der Second in Command oder
quasi.
Den, der die Theaterkritik schreibt.
Nee, nicht der Kritiker, der, oder ist das derselbe? Nee, ist er nicht. Der ihn, glaube ich, auch, ist nicht der, der ihn am Anfang adoptiert? Oder der ihn zu sich nimmt, um ihn dann hochzuziehen als Mogul quasi so?
Das war dann das, wo der Journalist das in dem Memoiren gelesen
genau.
hat.
Genau, ja.
Das finde ich zum Beispiel, aber du brauchst es halt.
Ich sage ja, du brauchst es.
Um das Thema des Films halt.
Absolut, du brauchst die Sachen, ja. Ich fand sie nicht alle gleichwertig, sag ich mal, ich sag ja, unterhaltend umgesetzt einfach. Ich fand ihn teilweise ein bisschen dröge.
Das kann ich definitiv verstehen.
Also ne, gerade jetzt auch nach Sindbad natürlich irgendwie, so kurz und knackige Abenteuerschose. Ich will jetzt nicht sagen, also Citizen Kane ist jetzt nicht übermäßig smart oder irgendwie übermäßig klug erzählt. Er ist halt sehr trocken erzählt, viel in großen Teilen.
Manchmal spürt man die 2 Stunden.
Ja.
Aber trotzdem fand ich immer noch flotter als manch andere 120-Minuten-Filme.
Definitiv. Also es ist kein Slowburn oder so.
Nee.
Der hat ja auch ein paar flotte Szenen und auch ein paar energiegeladene Szenen oder wo viele Emotionen eingebunden sind. Das hat er auf jeden Fall auch. Aber ich sage, es gab so 2 Szenen, da dachte ich mir aber so, ja, okay. Ne? Aber das ist halt wieder, das ist genau das, was ihr vorhin angesprochen habt, bei Sinbad auch schon. Das ist wieder dieses typische eben, das war nun mal, gerade auch in dieser Zeit, das war der Rhythmus von Filmen. Und ich kann da auch nicht immer so richtig mit teilweise um einfach. Das ist einfach natürlich eine ganz andere Sehgewohnheit. Ich versuche mich immer darauf einzulassen, manchmal funktioniert es, manchmal nicht so richtig. Wie gesagt, alles, was gezeigt wird, ist wichtig, auf jeden Fall, damit du am Ende das große Gesamte hast. Und war auch in dem Sinne gut, aber ich fand manchmal nicht ganz unterhaltend, immer durchgehend.
Mhm.
Ich fand die Darsteller extrem gut.
Ja.
Also gerade Orson Welles selbst spielt super.
Die Maske ist
die unfassbar. Masken sind fantastisch, auch in der Küchenszene unter anderem.
Ja, generell.
Also altern die ja auch so während der Szene.
Die spielen sich alle über mehrere Jahre.
Ja, genau.
Die Schauspieler.
Genau.
Das ist richtig, richtig, richtig
gut. Du hast verschiedene Einstellungen mit verschiedenen Leuten in ja verschiedenen Alterssprüngen. Das war extrem gut, das stimmt, ja. Wie findest du die, also wie ordnest du die Geschichte an sich ein? Also es gibt ja einen roten Faden und beziehungsweise das Ende, also du ahnst es ja alles schon, worauf es hinauslaufen wird. Es wird ja nur durch diese ganzen Einblicke noch verstärkt, untermauert und verdeutlicht. Was hat der Film dir im Endeffekt mitgegeben? Was war für dich
das Theme des Films?
Ja, oder für dich auch persönlich einfach.
Geld macht nicht glücklich.
Ja.
Es ist so ein bisschen
Geld und Macht, ne?
Ja.
Alleine reichen nicht. Das ist ja der.
Es gibt diesen wunderschönen Satz. Wir haben den beide auf Deutsch geguckt.
Ja.
Wo gesagt wird, Mr. Kane, Ihre Zeitung hat 1 Million Dollar Verlust gemacht. Und er sitzt da einfach und meint, ja, und die rechnen auch damit, dass sie es nächstes Jahr macht. Und übernächstes Jahr auch nochmal 1 Million Jahre. Und wissen Sie was? Wenn das weiter so geht, muss ich in 60 Jahren dicht machen. Der hat halt, der Grund, warum er so viel Geld hat, ist, seine Mutter hat als Pfand ein altes, abgewracktes Minenhaus bekommen.
Eine Mine, ja.
Und da wird dann aber Gold gefunden.
Ja.
Und deswegen hat er super viel Geld.
Das war aus Versehen eine Goldmine.
Ja.
Ja.
Und der hat halt so unverschämt viel Geld, wie halt Kanye West wahrscheinlich.
Citizen Kanye.
Und ich finde, das, was du meintest mit diesem Rückblick, wo erzählt wird, wie er, ich sag mal, in Anführungszeichen adoptiert wird, ich find's eigentlich super gut, weil gerade diese Szene, wie er draußen spielt und drinnen über seine Zukunft entschieden wird, finde ich mega gut.
Auch mega inszeniert.
Ja,
wie du quasi vorne einfach die Handlung an sich verfolgst und da hast du den Dialog, da geht's um die Eltern, die halt entscheiden, dass sie ihr Kind weggeben wollen. Und darüber diskutieren und halt den, den ich eben meinte hier, den, ich vergesse mal, ich
weiß nicht, so nochmal irgendwann Präsident oder so? Keine Ahnung. Amerikanische Politik,
doch. Nee, später ist es ja so, er heiratet ja dann die Frau des, die Tochter des Präsidenten. So ist es.
Oder Nichte?
Nee, er heiratet die Tochter des Präsidenten und er schießt ja auch mal gegen den Vater und so und dadurch kommt es ja zum Zwist. Nee, aber der ihn da aufnimmt, das ist ja auch schon, der will ihn ja, das ist ja so ein Industrietyp, der will ihn ja zum nächsten
Macker machen.
Zum nächsten Super Mogul machen, genau. Und die unterhalten sich also dritt im Vordergrund und diskutieren. Und natürlich, irgendwie die Eltern tut es schon irgendwie weh und ist schwer. Und im Hintergrund
siehst du
einfach. Im Hintergrund siehst du einfach das Fenster nach draußen im Schnee und wie Kane halt als Kind da im Schnee spielt. Und das Krasse fand ich auch, das ist halt, du hast jetzt nicht irgendwie, also alles in dem, die Szene ist wie so eine Theaterszene. Und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass sie alle aus dem Theater vielleicht dann kamen. Alles in dieser Szene ist halt scharf. Also du siehst jetzt nicht irgendwie alles im Hintergrund unscharf oder so, dass der im Hintergrund
das ist,
sondern alles ist quasi im Bild. Also alles ist der ganze, das ganze Bild nimmt den Hauptfokus ein. Das du hast man, keine Highlights oder so.
Das nennt man Deep Focus. Ja. Und das ist, was der Film halt, was ganz, ganz viele dem Film als die Technikrevolution so ein bisschen an ankreiden, ist jetzt das falsche Wort. Aber weil das macht der Film halt gern zuschreiben. Also es gab es auch, wie gesagt, es gab es alles vorher. Aber der Film hat es halt so ein bisschen massentauglicher gemacht und das kommt halt ganz, ganz häufig vor, was auch super krass in den Innenaufnahmen von Xanadu dann irgendwann zum Beispiel genau. ist.
Xanadu ist ja der, dieses Schloss, was er sich dann baut.
Genau, mit den ganzen
seinen ganzen Haben gut.
Ja, mit den ganzen Statuen, die er kauft und alles. Ja,
allen Sammelobjekten.
Ja.
Ja, nee, genau, und dieses Deep Focus, das passiert halt dadurch, dass die Kameralinse quasi schmaler ist als üblich. Und dadurch hast du halt dann quasi nicht so ein breites Bild, aber dafür ist alles, was du eben im Bild hast, ist halt gestochen.
Hast du etwa das gleiche Video wie ich
gestochen gefunden? Gestochen scharf.
Hä? Hast du das gleiche Video wie ich gefunden?
Wieso?
Okay, dann schicke ich dir das mal.
Ich habe das nachgelesen
tatsächlich. Ah, okay. Ja. Es gibt ein sehr, sehr gutes Video. Das habe ich dann jetzt auch bei der Recherche entdeckt. Da geht einer jedes Filmjahr durch und sucht sich.
Hast du auf Twitter gesehen, ja.
Ja,
ist richtig. 100 Years in Filmmaking. Ist
richtig, richtig geil. Ja, super Analyse.
Muss ich auch mal reingucken, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, solche Sachen, das dafür muss jetzt, also, dafür muss jetzt auch kein Experte sein, das fällt einfach auf. So, dass da gibt es einfach ein paar Spielereien, die sofort ins Auge fallen, die einfach von der reinen Sehgewohnheit eigentlich nicht üblich sind. Und ja, aber eben, diese Szene ist auch ganz prägnant einfach eben. Dass du diese, du hast auch so eine, dann durch eine Verschiebung ja auch quasi dieser, der Ebenen. Also vorne hast du ja einfach diesen, ja, dieses Schwerherzige, im Hintergrund siehst du dann diesen Jungen, der von gar nichts mitbekommt, weil der einfach mit im Schnee spielt, so.
Das ist ein kleiner Junge.
Und hinten wird gerade so, er so, Spiel, 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 Schnee, 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 und vorne so.
Er wird verkauft
und kriegt davon eigentlich nichts mit, so. Und das ist, da gibt's schon echt ein paar gute Szenen, was das angeht, ja.
Was ich auch super geil finde, ist so, die Positionierung der Kamera. Hattest du das auch nachgelesen? Je nachdem, welche Figur im Fokus ist, ist die Kamera höher oder tiefer, sodass die größer oder kleiner wirken.
Ah, okay.
Zum Beispiel seine zweite Ehefrau wird ganz, ganz häufig von oben gezeigt, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ab da senkt sich die Kamera so ein bisschen. Und zum Beispiel ist es super offensichtlich in seiner Kane tritt ja als Präsidentschaftskandidat an. Und er hält so eine richtig, richtig gute Rede, weil er ist für den kleinen Mann und alles. Und da ist die Kamera halt ultra tief, weil er ist dann einfach überlebensgroß. Und
ja, stimmt.
Das ist halt eine Sache, die auch ganz, ganz viel in diesem Film ist.
Ja, jetzt, wo du es sagst, ja.
Es ist halt super.
Auch viele Shots so von unten. Sehr viele so Bodenshots an die Decke.
Und auch extreme Close-ups.
Ja.
Es ist super spannend, wie die Kamera eigentlich in diesem Film charakterisiert und wie viel über die Kamera erzählt wird. Es ist, also, der Film vereint so technische Perfektion mit einem durchaus interessanten Drehbuch und halt, es ist so ein Gesamtwerk einfach, weil alle Räder greifen ineinander und bilden einfach wirklich was Zeitloses. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film durchweg spannend fand, aber es ist, glaube ich, so ein Ding, je länger man sich damit befasst, umso mehr kann man das wertschätzen und umso faszinierter ist man vielleicht auch einfach davon. Ja, der Kerl war 25, der war 3 Jahre jünger als ich. Ich werde nie im Leben auf sowas kommen.
Ja. Nee, also ich bin da wirklich, ich bin halt so ein bisschen zwiegespalten halt. Ich bin halt wirklich so genau dazu, so zwischen meine filminteressierte Ader feiert das alles komplett ab, so, und auch eben, wie du sagst, wenn man erstmal dann wirklich nochmal sich damit beschäftigt, so, auch die Hintergründe, wie es entstanden ist, was da alles eingeflossen ist, ich kann das alles komplett hundertprozentig abfeiern und kann das ehren und was da entstanden ist und was das eben zu dieser Zeit vor allem einfach was das besonders gemacht hat und, sehe das auch beim Gucken und finde das super und spüre auch gerne nochmal zurück und guck's gerne nochmal, weil es einfach schön ist und gut gemacht und denkst du dreimal so, boah, krass, ey, wir haben es das damals hingekriegt und hast nicht gesehen. Aber das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite eben rein als, wenn ich jetzt quasi mit demselben Auge diesen Film jetzt einfach schaue, wie jetzt zum Beispiel, wie ich Sindbad geguckt habe, dann muss ich halt leider sagen, dass ich ihn eben dann aber nicht als so das Meisterwerk einfach sehen kann, weil er einfach rein als Film, wirklich rein als, nur als Film gucken, fand ich ihn halt wirklich einfach nicht sonderlich spannend oder einfach sonderlich unterhaltsam oder Schauwert, er hat keine sonderlichen Schauwerte für mich gehabt. So, also ich wie gesagt, gab einige gute Szenen, definitiv. Die Geschichte an sich, wie gesagt, ist an sich ist simpel, aber gerade dann, wie gesagt, ich finde das mit dem Ende dann, mit dem Reveal, finde ich gar nicht so unerheblich, sondern ich finde das eher dann auch mit der Inszenierung, wie es dargestellt wird, eigentlich sogar nochmal, war nochmal ein schöner Downer nochmal so und zeigt ja auch nochmal rückwirkend so, was das alles dann für Ausmaße hatte. So, also ich fand ihn schon definitiv gut, aber ich war jetzt nicht euphorisch irgendwie davor und dachte mir so, wow.
Nee, ich auch nicht.
Wow. Also rein als Film betrachtet, war ich schon dann auch eher nach 2 Stunden so, okay. Dann
ist jetzt vorbei.
Ist jetzt auch vorbei. Muss ich einfach sagen, ja.
Aber trotzdem ich hätte Bock, den nochmal zu gucken.
Ich will ihn auf jeden Fall nochmal in Englisch gucken. Wir haben jetzt in Deutsch geguckt, beide. Haben uns ja quasi auch verständigt. Dann haben wir auch die deutsche, dieselbe Version gesehen. Das macht ja auch schon Sinn. Ich will ihn gerne mal im O-Ton nochmal gucken. Auch nochmal so ein paar Hintergrundwissensgeschichten, die ich jetzt nachgelesen hatte, nochmal. So insgesamt, ja, definitiv. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, aber ich kann jetzt einfach nicht so sagen, so, ey, das ist der beste Film aller Zeiten. Da gehe ich jetzt einfach gerade nicht mit. Weil dafür war es mir dann irgendwie rein filmisch, einfach vom Unterhaltungsschauwert war ich nicht so geflasht einfach.
Es ist halt so ein Ding, wenn man die beiden Filme, die wir heute haben, sind halt schwer zu vergleichen, weil
das
die
sowieso,
komplett
klar.
Anders sind.
Das sowieso.
Aber nimm zum Beispiel einen Sindbad und setz dich mit jemandem hin, der nicht so viel mit Film zu tun hat. Da ist es einfach deutlich offensichtlicher, was die technischen Begebenheiten sind und was darin besonders ist. Und auch eine Person, die ein Film im Kino im Jahr sieht im Durchschnitt. Ich glaube, die Deutschen liegen bei 1,3 Filme im Jahr oder so. Die wird auch daran ihren Spaß haben. Ein Citizen Kane kannst du nicht jedem zeigen. Ja, deswegen meinte ich ja, es ist Filmstudent der Film.
Ja, ja, ist es auf jeden Fall, ja.
Weil den kannst du tot analysieren in allen Formen und Farben.
In Schwarz-Weiß.
Ja. aber es ist halt kein Unterhaltungskino in dem Sinne irgendwie.
Ja. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen, ich sage ja auch nur, ich wollte jetzt nicht Sinbad mit ihm vergleichen. Ich sag ja nur, am Ende des Tages schaue ich einen Film dann trotzdem immer noch aufgrund des Filmeschauens und eben nicht, um da jetzt mit der Pinzette ranzugehen. Klar, das machen wir für den Podcast und ne, überhaupt.
Ja, für den Podcast.
Nein, natürlich versuchen wir irgendwie da ein bisschen Mehrwert rauszuziehen, natürlich, um darüber sprechen zu können. Aber am Ende des Tages wollen wir ja auch, natürlich auch für die Hörer da draußen, wenn die den Film nicht kennen, wollen wir irgendwie doch vermitteln so, also natürlich geht es darum, dass wir unseren Pile of Shame abarbeiten, aber es geht ja auch darum, trotzdem Empfehlungen auszusprechen oder damit die Hörer irgendwie herausfinden können, ist es vielleicht auch was für mich, was ich mir mal anschauen sollte oder nicht. Und ich meine, jetzt nach 25 Folgen haben die Leute ja schon auch irgendwie dann so langsam, glaube ich, raus, so was uns beiden so, ne, was dir gefällt, was mir gefällt und was uns nicht gefällt. Und deswegen muss ich einfach ganz ehrlich sein. Das ist genau das, was ich am Anfang sagte, mit der Angst davor, eben Filme dann nicht abzufahren zu können, wenn sie auf allen Ranglisten auf Platz 1 stehen. So. Und deswegen sage ich, ganz zwiegespalten bei mir, beziehungsweise es heißt zwiegespalten, sondern einfach aus zwei verschiedenen Ansichten bei mir. Mein Handy klingelt. Aus meiner Filmadersicht so, aus die sich auch für alles, was dahinter passiert, interessiert, was eben die 1,3 Leute, die einem Jahr einmal ins Kino nicht tun.
Ja.
Ich verstehe das alles. Beim Gucken auch direkt gesehen, so wow, da passieren wirklich krasse Dinge, so das ist wirklich alles, entspricht dem, was ich im Vorfeld gehört habe, es ist inszenatorisch wirklich eine Wucht, alles da. Und dann eben aber auf der reinen Filme als Unterhaltungsmedium Sicht eben, ich setze mich abends hin, gucke einen Film, eben
funktioniert,
muss ich eben sagen, ist halt nur Durchschnitt so für mich im Endeffekt halt einfach. Also Story und so an sich gut, Aussage sehr gut und so. Recht simpel, aber effektiv. Aber halt wirklich unterhaltsam über eine lange Zeit, über viele, viele Strecken, ist er halt eher nicht mal Slowburn, aber er ist einfach underwhelming, so. Er ist einfach nicht so unterhaltsam einfach. Ja.
Nö, also ich kann es absolut nachvollziehen.
Ja.
Ich bin da dann, also ich habe das ja auch zum Beispiel bei Letterboxd geschrieben. Es ist einfach super spannend, selbst wenn man den Film jetzt nicht so geil findet. Ich finde trotzdem, man merkt, wie groß der ist für seine Zeit.
Ja, das stimmt. Ja.
Also wie jetzt, also nicht großartig, sondern einfach, was das einfach für ein Werk ist. Mhm. Das fand ich super spannend.
Ja, und auch dann eben, was es ausgelöst hat. Ne?
Und das gleiche Gefühl hatte ich dann auch eben bei Metropolis. Es muss jetzt nicht unbedingt mein Film sein, Also meinen Geschmack. Aber trotzdem merkst du einfach, irgendwas ist da.
Ja. Ja, ja, nee, durchaus, durchaus. Wie gesagt, halt, wenn du dann halt noch so schaust, was da alles halt, deswegen sage ich halt, was der so losgetreten hat überhaupt, ne? Was da alles für einen Rummel drum gab und das, warum er zum Beispiel auch am Anfang auch ein Flop war, war ja, weil der Film fast in keinem Kino lief. Weil er der, wie heißt der Typ?
Orson Welles?
Nee. Der echte Mann, auf dem die Figur Citizen Kane
weiß es nicht mehr.
Basiert.
Ich weiß es gar nicht.
Rudolf Hurst, glaube ich.
Was, Hurst?
Ja, Hurst. Ah. Das war auch halt, das war so ein Medienmogul, der eben spätestens 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhunderts gelebt hat. Hm. Und auf dem basiert, den hat sich quasi Orson Welles zum Vorbild genommen. Und der hat ja schon in der Produktion mitbekommen, dass dieser Film gemacht wird. Und hat dann schon wirklich schon während der Produktion versucht, diesen Film zu verbieten, was nicht geklappt hat. Der hat irgendwie auch diese Produktionsfirma auch mit $800,000 bestochen oder wollte ihn bestechen, damit sie den Film einstellen, was sie nicht gemacht haben. Und dann, und dem gehörte nämlich, das war deswegen, das waren die Parallelen mal offensichtlich, weil diesem Hearst gehörten zu der Zeit irgendwie 17 Zeitungen und eine davon war die auflagenstärkste auch in Amerika nämlich. Also das war schon alles sehr eindeutig. Und auch halt die Frauen im Film, die basieren alle auf verschiedenen echten Charakteren, die es in Amerika zu der Zeit wirklich gab. Und allen war es aber anscheinend relativ wumpe, außer eben der Hearst, weil er nicht so dargestellt werden wollte, natürlich irgendwie, der als Machtgeiler, das hast du nicht gesehen. Und der hat dann nämlich alle Kinos im Land geschmiert. Oder nicht geschmiert, sondern der hat ihnen gesagt, nicht geschmiert. Der hat ihnen gesagt, wenn ihr den Film spielt, dann kriegt der von mir keine Coverage mehr in meinen Zeitungen. Und dann haben die ganzen ganzen Kinos, weil die so Angst vor dem hatten, weil er so mächtig war, haben den Film nicht gezeigt. Deswegen gab es halt nur irgendwie gefühlt 50 Kinos in ganz Amerika, die den Film gezeigt haben. Deswegen war der so ein Flop. Und allein sowas abgefahren. Halt ist schon mega abgefahren, ja. Und dann haben halt wirklich dann die Filmfirma dagegen, ist halt dagegen geklagt und hast du nicht gesehen. Das hat einen riesen Rummel halt ausgelöst. Und was den Film halt, deswegen sagte ich am Anfang, das, was den Film gerettet hat, war halt, dass super viele renommierte Kritiker den Film so gelobt haben. Und dadurch hat er dann seinen Namen aber halt behalten und ist dann im Ausland auch erfolgreich gestartet.
Das musst du dir mal überlegen, was damals Print Medien für eine Macht haben.
Ja.
Das ist super krass.
Ja.
Und halt, damals hatten Kritikerstimmen ja auch noch Gewicht.
Ja.
Damals konnte halt noch nicht jeder Idiot irgendwas aufnehmen und ins Internet stellen.
Fourth Wall. Nee, absolut, genau. Damals gab es natürlich noch Kritiker, auf die jeder gehört hat im ganzen Land so irgendwie. Und die haben alle gesagt, der Film wäre halt top. Und dadurch hat er sich halt so erhalten. Und dadurch ist er dann über Zeit und trotzdem eben zum Erfolg geworden. Dann auch im Ausland und so weiter. Aber ja, die hatten dann zum Release hatten die halt wirklich richtig Trouble damit eben, wegen diesem Vorbild quasi. Und auch zum Beispiel, es gibt ja im Film diese eine Freundin von die ja unbedingt so Opernsängerin machen will, obwohl sie eigentlich gar nicht singen kann und so.
Was ich nicht verstanden habe, weil ich fand gar nicht, dass sie so scheiße gesungen hat. Aber naja.
Aber selbst die basiert nämlich auf der echten, weil es gab so eine erfolglose Theaterschauspielerin, Opernsängerin in der Stadt und auf der beruhte das und die war da wohl auch nicht so ganz glücklich, dass die da nochmal so als ich kann nix durchgeholt wurde und so und ja.
Super.
Aber alle seine Figuren basierten jedenfalls komplett auf wahren Charakteren.
Geil, ne? Das wusste ich noch nicht.
Deswegen, da kannst du nicht am Ende des Films dann schreiben, weißt du, wie heute immer all characters ne?
Purely fictional.
Ja, sind fictional und so, sondern wirklich, es war alles, basiert alles auf wahren Charakteren und das, ja, dem Hearst war das halt gar nicht so recht.
Geil.
Auch dieses Xanadu gab es halt quasi wirklich. Es war natürlich nicht Xanadu, war keine Burg, aber der hatte auch halt so ein riesiges Anwesen, wo sich immer dann die High Society von Amerika immer getroffen hat und so. Und eine riesen Prunkvilla. Also es gab's alles, wirklich.
Ja, also ich glaube, die unsere Positionen sind klar geworden, oder?
Vielleicht.
Ich finde es super, man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, aber.
Also ich kann natürlich, also ich muss ja fast sagen, natürlich, wenn man den nicht kennt und jetzt, wie gesagt, nicht direkt, also von vornherein sagt, alles vor 1990 gucke ich prinzipiell nicht, weil ich es nicht.
Schwarz-weiß.
Weil ich es nicht gucken kann. So, verstehe ich. Dann kann man es auch lassen, wie gesagt, auf jeden Fall. Wenn man aber irgendwie ein Herz auch für ältere Filme hat und das einfach interessiert daran ist, an so Filmkultur, sag ich mal. Dann sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, definitiv. Wie gesagt, rein als Film, für mich war es eher so, ja, okay, gut, aber jetzt nicht das Meisterwerk, was ich da irgendwie erhofft hatte oder was von alle reden, Die technische Seite, rein filmtechnische Seite. Klar, auf jeden Fall.
Habe ich Folgendes gefunden.
Okay, Google. Google hat also Folgendes gefunden. Nein, aber rein filmtechnisch muss man das einfach natürlich, muss man das loben. Das ist natürlich, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Aber rein filmtechnisch, wie sehr kann ich nur sagen, muss man selber wissen. Muss man einfach selber schauen.
Wollen wir zu den Filmen für die nächste Woche kommen?
Ich habe schon ein bisschen Angst wieder.
Ich habe mich spontan dagegen entschieden, dich zu ärgern. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich dich geärgert habe. Deswegen lassen wir das mal.
Okay.
Denn ich hatte es ja schon gesagt, als du mir OSS 117 gegeben hast, dass ich das eigentlich auch mit dir vorhatte, dass du ein Double-Feature machst.
Mhm.
Auch hier ist es optional. Es hilft schon ein bisschen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass du den zweiten Film schaust. Wie gesagt, den ersten kannst du dir vorher anschauen. Hilft ein bisschen, was so Figuren angeht. Ist jetzt aber kein Muss. Denn du schaust
wie passend. Habe ich mir gerade in der Amazon 99 Cent Aktion nämlich geliehen.
Beste.
Ich schaue Paddington, beziehungsweise Paddington 2.
Super. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja, ich weiß. Also für viele, zumindest wenn ich an Letterboxd und meiner Twitter-Timeline gehe, dann für viele der Citizen Kane der Neuzeit. Also es gibt ja wirklich niemanden, der diesen Film schlecht bewertet hat irgendwie.
Wenig. Und die, die es getan haben, haben einfach keinen Geschmack.
Wie bei Citizen Kane. Und, also ich.
Nee, es gibt eine Kritik, die regt mich auch immer noch auf. Und aber darüber reden wir dann beim nächsten Mal drüber.
Ich freue mich schon. Ja, schaue ich mir an. Für dich muss ich einmal zum Regal gehen.
Oh, das haben wir so lange nicht mehr.
Ja, denn weil du hast mit, also du hast ihn nicht auf Disc, ne? Du hast, nee, alles klar. Ja, wie gesagt, den
zweiten. Du hast ihn dir geliehen. Ich glaube, es gibt den auch bei Netflix. Also gab es zumindest. Eine Zeit.
Ah, ich guck
mal. Mach mal.
Welchen finden?
Es ist immer so spannend.
Ja, ne?
Mann, hört man eigentlich auf der Aufnahme dann auch deinen Fußgetippel?
Jetzt auf jeden Fall.
Oh Gott.
Du schaust einen Lieblingsfilm von mir.
Ist er jetzt noch eingeschweißt, oder?
Er knistert, ne?
Ja.
Nee, er ist eingepackt. For the collection und so.
Ah, I see.
Ja, ich wollte dich auch nicht ärgern. Du schaust einen Lieblingsfilm von mir. Ich hoffe zumindest, ich ärgere dich damit nicht.
Hm.
Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du ihn findest.
Ah, sehr gut. Und für, ist es ein Steelbook, richtig?
Es ist ein Steelbook.
Gut. Und hatte ich das erzählt, dass ich da so ein bisschen Beef hatte? Auf einer Facebook-Seite?
Ja, hattest du, ja.
Event Horizon.
Yes. Bisschen Sci-Fi.
Den Sci-Fi-Horror vor allem.
Ja, Sci-Fi-Horror, ja.
Den werde ich dann alleine gucken. Ja, bin gespannt.
Ja, ist die DVD-Steelbook, aber das ist drin, ist ein Blu-ray. Weil ich hatte das
ausgetauscht.
Ich hatte das alte Steelbook, weil ich es echt schön finde.
Ja, es ist super schön. Es ist erstaunlich schwer.
Ja, echt schönes Steelbook. Und auf Blu-ray gibt es nämlich nur so eine deutsche hässliche Armoray mit einem richtig, richtig, richtig hässlichen Cover. Die Armoray habe ich weggeheimert und habe das in Steelbook einfach gepackt.
Das Raumschiff sieht ein bisschen aus wie ein Phallus.
Phallus Horizon. Event-Verlust. Nee, ich bin sehr gespannt. Es ist einer meiner echt so aus dem Sci-Fi-Horror-Genre einer meiner absoluten Favorites.
Ich bin gespannt.
Gibt ja viele, die ihn nicht mögen, aber ja.
Ich kann dir schon mal eine Sache sagen. Die Filme, die ich von dem Regisseur sonst so kenne, finde ich alle scheiße.
Na dann.
Wir haben es schon wieder mit einem Paul Anderson zu tun.
Stimmt, es ist ein Paul Anderson, ja, stimmt.
Aber nicht mit PTA, sondern mit PWS.
Ja, mit dem anderen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Also, ob ich den besser finde als Resident Evil 6, der für mich einfach ein großer Haufen Scheiße ist.
Naja, also da zwischen den Qualitäten liegen wirklich Universen, um beim
Genre, Universen.
Um beim Genre zu bleiben. Sam Neill.
Der reißt eigentlich das meiste immer raus.
Sci-Fi. Fast ein bisschen Lovecraft. Schon teilweise so Fear of the Unknown und so. Ich mag den echt gern. Bin sehr gespannt.
Ich auch. Ist ja wieder familienfreundliche Unterhaltung für alle da.
Paddington gegen Event Horizon, sehr schön.
Wird gut.
Ja. Gut, dann haben wir es für heute. Zwei Klassiker abgefrühstückt. Hat auch gesehen, wir haben noch bei Letterboxd mal diese Liste gemacht, dieses Better Late Than Never. Die waren beide drauf. Bei mir zumindest.
Simba war bei mir nicht drauf.
Ah, okay.
Was ist das? Muss eigentlich drauf gewesen sein. Ja. Ich hatte mal geguckt, seitdem wir den Podcast gestartet haben, habe ich, glaube ich, inzwischen schon knapp 30 Filme von der Liste streichen
können. Ah, siehst du mal.
Wup, wup, natürlich auch ein bisschen was in der Eigenregie dann geguckt und Filmclub Hamburg hilft auch.
Ja, das stimmt.
Aber
ist mir auch aufgefallen.
Ich habe auch angefangen, die Filme, die ich gesehen habe, aus der Liste zu löschen.
Ja.
Einfach damit ich so ein Progress habe.
Ich habe es nicht gelöscht, aber ich habe die Liste bei mir im Account auf View, Filter, alle ausblenden, die ich schon kenne.
Ja.
Und dann siehst du ja auch quasi die ausgeblendeten nicht und dann wird es auch weniger. Ja.
Das fühlt sich
aber ich habe auch jetzt irgendwie 30% davon gesehen. Ja.
Ah, nice.
Also zumindest hat der, das war mein Proof, dass dieser Podcast, die Ursprungsidee des Podcasts auch wirklich funktioniert.
Zumindest in Teil. Wenn es
geplant war, ja. ansonsten nicht vergessen, ihr könnt auch immer auf Letterboxd, wer es nicht kennt, ne, Film, Social Media Plattform, Letterboxd.com, da haben wir quasi Schaubefehl-Listen erstellt von unseren Accounts, da könnt ihr quasi auch nachschalten nochmal, was wir alles so geguckt haben bisher in diesem Podcast. Das pflegen wir da, können wir uns nochmal auf Social verlinken. Ansonsten, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, ja, seit der letzten Folge nicht vergessen, folgen. Und ansonsten könnt ihr natürlich wie immer die Episodentitel auch wieder voten, dann nächstes Mal immer da unsere Social-Kanäle im Blick halten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hören wir uns beim nächsten Mal mit Kinderprogramm gegen Nicht-Kinderprogramm. Paddington in Space.
Ja, easy. Folgentitel steht fest.
Bär im All. Bis zum nächsten Mal, sagen wir, und danke fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. It's a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yes, sir. I wanna know what love is.